So, ich möchte nochmal alle begrüßen hier in der Gemeinde, im Online-Meeting und auch die Gemeinde Adelberg. Wir sind heute zur Taufe hier, zur Tauffeier. Es läuft alles etwas anders, wie es seither immer abgelaufen ist, aufgrund der ganzen Umstände. Ich erinnere mich noch an die Mercedes, an deine Taufe. So war es eigentlich auch geplant, aber wie gesagt, die Umstände sind anders heute. Und es geht ja auch eigentlich um die Taufe, Feier als solche, um die Taufe. Und so möchte ich jetzt mein Zeugnis bringen. Das kann ich nicht ganz auswendig, ich muss da mitlesen, weil doch ein bisschen viel, mein Leben ist schon ein bisschen länger. Und so lese ich jetzt auch ab. Vor 63 Jahren wurde ich in eine religiöse Familie geboren. Nach der üblichen Kindstaufe wurde ich christlich erzogen und es wurden mir auch christliche Werte beigebracht und vermittelt. Das Ganze war allerdings verbunden mit vielen Irrlehren und Irrlehren. Und es begann der übliche Weg, wie ihn auch viele Namenschristen heute noch gehen. Nach der Konfirmation wurde der Kontakt zur Kirche nur noch sporadisch gehalten und endete schließlich völlig. Umgeben von vielen falschen Freunden lebte ich in den Tag, machte eine Ausbildung und ging meinem Beruf nach. Während dieser Zeit durfte ich Ulla kennenlernen und dann auch heiraten, die als treusorgende und liebende Ehefrau und Mutter, was unser Sohn Daniel bestimmt bestätigen kann, mein Leben in ruhigere Bahnen führte. Die glückliche Ehe bewährte sich auch, als dunkle Zeiten kamen, in denen Ulla mehrmals an schweren Depressionen erkrankte, zuletzt 2018. Schon vor 2018 veränderte sich mein Leben deutlich. Ich trennte mich von Lebensgewohnheiten und von Freunden, von denen ich merkte, dass sie mir nicht gut taten. Und ich ihnen wahrscheinlich auch nicht. Dies wurde während der Landesgartenschau bekräftigt. An einem Freitagnachmittag, an dem ich früher gewöhnlich am Stammtisch saß, um das Wochenende zu beginnen, entschloss ich mich, eine kleine Wanderung in Essingen zu machen. Nach wenigen Metern war ein Schild an einem Tor angebracht. Darauf war der Psalm 1 zu lesen. In diesem Psalm 1 habe ich auch gleichzeitig zu meinem Taufvers gewählt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das hat mich also damals sehr bewegt und auch bekräftigt und bestätigt. Und immer wieder informierten wir uns über Glaubensgemeinschaften, über Kirchengemeinden und so weiter. Durchs Internet hat man da heute ja viel mehr Möglichkeiten wie früher. Und so kam es nach einigen, ja, Umständen, in denen wir suchten nach bibeltreue Gemeinden oder freie christliche Gemeinden, fanden wir nach einigen Umwegen die freie christliche Gemeinde in Aalen. Nach einem kurzen Infogespräch mit Jürgen und mit Simon kam ich Mitte Januar 2019 zum ersten Mal in die Gemeinde und versäumte von da an so gut wie keinen Gottesdienst und keinen Bibelabend mehr. Ich durfte erkennen, was Jesus Christus für mich getan hat, dass er, der ohne Sünde war, für mich und meine Schuld am Kreuz gestorben und nach 3 Tagen auferstanden ist. Jesus selbst sprach, wie es in Johannes 11, Vers 25 und 26 steht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. So durfte ich in der Gemeinschaft wachsen und kam schließlich zum rettenden Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Ulla war inzwischen wieder an einer schweren Depression erkrankt, aber in der Gemeinde durfte ich viel Hilfe und Unterstützung erfahren. Auch jetzt nach ihrem schweren Schlaganfall habe ich nie mit Gott gehadert. Natürlich gab und gibt es schwere Stunden, aber im Vertrauen und Glauben an unseren Herrn Jesus, dass alles zu unserem Besten dient, wie es in Römer 8, Vers 28 steht und wie es in Jesaja 55, Vers 8 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und deshalb möchte ich heute mein Zeugnis geben und mich taufen lassen, wozu wir in vielen Stellen in der Bibel aufgefordert werden. Unter anderem in Markus 16, Vers 15 und 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dazu möchte ich noch ganz kurz erklären, denen, die sich in der Bibel vielleicht nicht so ganz gut auskennen. Die Taufe ist das Zeugnis für ein neues Leben mit Christus. Aber der Glaube und nur der Glaube ist der Weg zu Gott. Und dazu brauchen wir keine Päpste und keine Pfarrer, keine Rabbis und keine heutige Apostel oder Imame und andere, sondern nur unseren Herrn Jesus Christus. Das steht auch zu lesen in Timotheus 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Uli. Okay, dann möchte ich den Georg nach vorne bitten zum Zeugnis.
Ja, hallo, liebe Gemeinde. Ich möchte euch auch begrüßen zur Taufe, auch in Adelberg. Danke für euer zahlreiches Erscheinen. Ja, wie bezeugt man, dass man zum Herrn gefunden hat, wenn man ihn ja nicht sehen kann? Man muss glauben. Aber man kann sein Wirken erfahren und erleben, wie man im Geist verändert wird, wenn man sein Leben dem Herrn übergibt. Also ich habe das ziemlich sehr gemerkt, dass mein Denken sich sehr geändert hat, meine Art zu denken. Also ich kann mich auch erinnern an die Taufe von meiner Mutter damals, als wir vor 9 Jahren ungefähr bei ihrer Taufe dabei waren. Das war mir doch recht unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich doch, war froh, wenn es dann vorbei war. Aber ich muss auch ganz klar sagen jetzt, dass ich doch ein ziemlicher Narr gewesen war, weil ich es doch nicht verstanden hatte damals, aber auch nicht verstehen konnte. Ne? Aber Gott sei Dank hat er mich nicht ewig so gelassen. Fast 9 Jahre hat es gedauert, bis der Herr auch mir gedachte. Wie ein Schwein, das sich im Dreck wälzt, war ich damals, wo sich da noch viel versündigte. Und ich war noch stolz drauf. Ja. Das meine ich mit Veränderung. Also ich habe die Sünde erkannt und sie auch verachtet und hoffe, dass mit Jesu Willen kein Sünder, also nicht mehr so werde. Aber ob der Mensch will oder nicht, so Gott will, wird dem Mensch seine Sündhaftigkeit bewusst. Und man wird von seiner Sündenschuld nahezu überrollt. Bei mir verhielt es sich so, das war in der Nacht vom 15.02. zum 16.02.2019, als es mir bewusst wurde, was für ein großer Sünder ich war. Und ich erinnere mich noch gut an diese Nacht. Mir war klar, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre ich in der Hölle, ganz sicher. Und ich habe mich wirklich sehr gefürchtet. Ich hatte fürchterliche Angst. Und ich sah auch keinen Ausweg, so aus eigener Kraft oder aus irgendwelchen guten Werken oder. Ich fand nichts Gutes an mir, was mich vor dieser Strafe hätte bewahren können. Aber dann kam mir doch Jesus in den Sinn und alles, was ich über ihn gehört hatte. Und es war dann, wie als würde er mich trösten oder aufbauen. Ich habe richtig gemerkt, wie in dem Moment, als ich zum Herrn, zu Jesus schrie, dass es mir wirklich viel besser ging und dass meine Furcht und meine Angst sich eher in Hoffnung und in Vertrauen auf Jesus verändert hat. Mir war bewusst, nach einiger Zeit dann, dass Jesus auch für meine Sünden gestorben ist und dass ich darauf vertrauen kann, dass er, auch wenn ich ein Sünder bin, dass es dieses große Opfer gebraucht hatte, um die Sünde aus meinem Leben oder halt vor Gott bestehen zu können. Und bei Jesus fand ich dann auch den Frieden und auch die Kraft, ja, wie sagt man, dass ich ihm folgen wollte. Bis zu diesem Tag und noch weiter. Für mich war, ich bin irgendwann, als ich das Neue Testament las im Römerbrief, bin ich dann auf die Stelle gestoßen, Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und in diesem Vers habe ich sehr viel nachgedacht und viel gelernt von diesem Spruch. Darum möchte ich heute zum Ausdruck bringen, dass ich dem Herrn bis an mein Lebensende dienen möchte. Und das soll auch mein Taufspruch sein. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Dankeschön.
Ja, ich möchte an der Stelle auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen am heutigen Tag. Ja, wir haben diese Geschichte gehört über das wunderbare Land. Ja, was wäre, wenn es wirklich ein Land gäbe, ein Ort gäbe, ohne Kriege, ohne Streit, ohne Leid, ohne Ungerechtigkeit, ohne ungestillte Bedürfnisse, mit allem, was man sich wünscht, ein Land, in dem Freude wohnt. Und wir wissen, auf dieser Erde gibt es solch ein Land nicht, auch wenn es Menschen natürlich gegeben hat, die versucht haben, eine Utopie aufzubauen, ein Ort, an dem all diese Dinge zutreffen. Allerdings sind diese Versuche immer gescheitert. Die Bibel spricht aber von diesem Ort. Wenn wir die Offenbarung lesen, Offenbarung 21, Verse 4 bis 6, da lesen wir folgende sehr bekannte Verse. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Ich kann mir vorstellen, dass alle hier und alle, die online dabei sind, schon mal diese Worte gehört haben. Denn auch wenn man die Bibel jetzt nicht so gut kennt, hat man das schon mal gehört oder haben die meisten das schon mal gehört. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Ja, ein wunderbarer Ort, kann man sagen. Nun, was hat das jetzt mit Uli und mit Georg zu tun? Wir haben gerade das Zeugnis gehört und sie haben gesprochen von dem neuen Leben, das sie bekommen haben und von dem Weg, auf den sie sich gemacht haben. Und dieser Weg wird letztendlich dorthin führen, in dieses wunderbare Land, in die Ewigkeit, in den Himmel. Von dem neuen Leben lesen wir auch an anderer Stelle in der Bibel, nämlich im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4. Da heißt es wie folgt: Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also die Bibel spricht von diesem neuen Leben. Das neue Leben, das beginnt natürlich hier auf dieser Erde und es mündet dann in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei Gott. Der Herr Jesus selbst hat natürlich auch viel davon gesprochen, zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist das Leben, von dem der Herr Jesus spricht, das ewige Leben, das Leben im Überfluss, das Leben, das er schenkt. Nun ist natürlich die Frage, warum brauchen wir dieses neue Leben? Warum möchten Uli und Georg das bezeugen und da ja sowas Großes draus machen, das jetzt hier allen mitzuteilen? Warum können sie nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg für mich und die anderen machen, was sie wollen? Bilden sie sich etwa was ein, könnte man auch denken, ja, dass sie jetzt irgendwie ja was Besseres sind? Nein, das ist sicher nicht der Fall. Sondern wenn wir die Geschichte anschauen von diesem Jungen, ja, der Junge, der im Sterben lag, er hatte etwas erkannt. Er hat von sich gesagt, ich war ein schlechter Junge. Er hat erkannt, dass er nicht zu diesem Land passt, dass er nicht in die Herrlichkeit passt, in dieses Land, wo es eben keine Sünde gibt, kein Leid und all diese Dinge nicht, wo Gott ist und Gott, der eben heilig ist, dass das nicht zusammenpasst, das war ihm bewusst geworden. Und das haben jetzt auch Georg und Uli bezeugt. Und die Bibel sagt uns diesbezüglich, dass alle Menschen eine Krankheit haben. Und zwar nicht das Coronavirus. Alle Menschen sind krank, sagt die Bibel. Und wir lesen das schon im Alten Testament. Ich denke, jeder von euch hat schon mal gehört, dass es im Alten Testament um das Volk Israel sehr viel geht. Und dass das Volk Israel immer wieder von Gott abgefallen ist, ungehorsam war und so weiter. Und Gott immer wieder dieses Volk ermahnen musste. Das zieht sich durch. Und da ist es zum Beispiel in Jesaja 1, wo Gott dann das Gericht androht, sagt er, wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist wund. Und so wird die Sünde verglichen mit einer Krankheit, dass das Volk krank ist. Gut, jetzt könnte man an der Stelle sagen, ja, das Volk Israel, also die haben ja auch wirklich es bis zum Äußersten getrieben. Ja, die haben die Wunder Gottes erlebt, die haben erlebt, wie Gottes Meer geteilt hat und all diese Dinge. Sie haben so viel erlebt und trotzdem kurz darauf wollten sie schon nichts mehr von Gott wissen. Aber das kann man ja nicht über die Menschheit im Allgemeinen sagen. Da sagt uns die Bibel ganz allgemein im Neuen Testament, wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, über alle Menschen, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Alle, also ohne Ausnahme. Wenn wir jetzt konkret nochmal Georg und Uli betrachten, ich meine, manche von euch kennen jetzt Georg und Uli viel länger als zum Beispiel ich. Und wenn ihr so nachdenkt über das Leben von ihnen, würdet ihr vielleicht sagen, das weiß ich nicht, aber vielleicht würdet ihr sagen, ja, so schlimm waren die doch gar nicht. Ja, was erzählen die hier davon, was für große Sünder sie sind? Die waren doch gar nicht so schlimm, die waren doch eigentlich immer höflich und so weiter und so fort zuvorkommend. Ich weiß nicht, wie euer Urteil ist. Ich habe jetzt niemanden gefragt, aber ich habe solche Aussagen schon mal gehört. Und die Frage ist dann wirklich, ist Sünde eigentlich so schlimm? Ja, kann man es da nicht auch ein bisschen übertreiben und sagen, naja, also jeder hat ja irgendwelche Schwächen, jeder macht irgendwann mal Fehler oder verletzt jemanden, vielleicht sogar aus Versehen. Ist es wirklich so schlimm? Und da müssen wir betrachten, wie Gott ist. Und oft hängt das mit einem falschen Gottesbild zusammen, dass wir einfach nur denken, ja, Gott ist der liebende Gott, der liebe Gott. Und egal, was man macht, das ist für Gott alles in Ordnung. Hauptsache, wir fühlen uns gut dabei. Aber das sagt die Bibel eben nicht. Die Bibel sagt sehr wohl, dass es nicht egal ist, was wir tun, dass wir verantwortlich sind vor diesem Gott und dass, wenn wir uns gut dabei fühlen, jemanden zu verletzen, dann ist es natürlich trotzdem nicht richtig. Die Bibel spricht davon, dass Gott Licht ist, dass Gott heilig ist, dass er gerecht ist, dass er vollkommen ist. Zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 5, ein ganz bekannter Vers. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott ist Licht, Gott ist heilig, und weil er eben so heilig und vollkommen ist, das ist sein Wesen, kann er auch nur absolute Heiligkeit fordern. Was ist eigentlich Sünde? Sünde, könnte man sagen, natürlich, das sind viele Aktionen, die als Sünde bezeichnet werden. Aber Sünde ist das, was Gottes Heiligkeit, Gottes Wille widerspricht. Das ist das, was dem widerspricht, was Gott geoffenbart hat, wie wir sein sollen. Und in 1. Petrus 1, Vers 16 heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und im Lukas-Evangelium sagt Jesus, und das ist jetzt wieder eine ganz bekannte Aussage, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, dass an dem Gebot der Liebe das ganze Gesetz und die Propheten hängen. Es kann sein, dass ein Mensch sich sagt, okay, ich halte mich an viele Gebote, ich spende, ich tue dieses und jenes und das wird dann schon gut sein vor Gott. Aber die Liebe ist das erste und höchste Gebot, Gott zu lieben, mit unserem ganzen Herzen, mit allem, was wir sind. Und da möchte ich euch alle fragen und mich mit einschließen, tun wir das? Lieben wir Gott wirklich von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Denken? Und dann dazu genommen, unseren Nächsten wie uns selbst. Ja, wie oft denken wir doch an uns selbst? Wie oft haben wir nicht diese große Liebe, sondern ja, stehen selber im Vordergrund, wenn wir ehrlich sind? Natürlich hilft man mal anderen, ist man mal für andere da. Jesus sagt sogar in Bezug auf die Heiden, die nicht an Gott glauben, er sogar die Heiden lieben die ihren, also sie lieben ihre Familie, ihre Angehörigen, sind für sie da und setzen sich für sie ein. Aber Jesus spricht von einer selbstlosen Liebe und er zeigt es ja am Beispiel vom barmherzigen Samariter. Dort wurde jemand Hilfe zuteil, der er fremd war. Und Jesus spricht sogar davon, dass wir die Feinde lieben sollen. Und da sehen wir, dass wir sehr schnell an unsere Grenzen kommen, an einen Punkt, wo wir einfach sagen müssen, das können wir nicht. Das ist nicht möglich. Nun kann man sich sagen, warum fordert Gott so viel? Warum setzt er die Maßstabe so hoch an? Und da kommen wir wieder zurück zu seinem Charakter, weil er heilig ist. Er kann nicht einfach seine Maßstäbe heruntersetzen, weil er sieht, die Menschen schaffen es nicht, sondern er fordert das Höchste, nämlich absolute Heiligkeit. Man könnte auch sagen, aber es gibt ja noch die 10 Gebote und ich lebe nach den 10 Geboten und dann passt das schon. Aber die Frage ist, wer hält die 10 Gebote? Ja, schon mal gelogen? Vielleicht eine Notlüge? Vielleicht eine offensichtliche, mutwillige Lüge? Man sagt oft, Notlügen sind nicht so schlimm. Mutwillige, offensichtliche, willentliche Lügen, die sind schlimm. Aber die Bibel spricht da allgemein von Lüge und sie spricht davon, wer lügt, ist ein Lügner. Dann Jesus spricht natürlich von dem Blick auf die Frau, die man nicht begehren soll. Ja, schon mal eine Frau begehrt jetzt an die Männer, die ihr nicht begehren solltet. Schon mal gestohlen, vielleicht betrogen bei der Steuererklärung. Gottes Namen missbraucht. Ja, habt ihr das schon mal getan? Also ich muss sagen, ich habe das früher leider viel zu viel getan, ohne drüber nachzudenken. Gottes Namen missbraucht. Und nicht nur das Oh Gott, sondern da gibt es dann auch andere Dinge, wie man Gottes Namen missbrauchen kann. Geflucht zum Beispiel. Oder schon mal vergessen, Gott zu danken. Wir haben ja alles von ihm. Er ist der Schöpfer, er ist der Geber aller Dinge. Er gibt uns Nahrung, Kleidung. Wir können dankbar sein, dass wir das haben, was wir brauchen. Seid ihr dankbar dafür? Oder habt ihr schon mal böse in eurem Herzen über jemand anderen gedacht? Sicher. Ja, man ist freundlich, man ist höflich, aber vielleicht denkt man in seinem Herzen, oh, hoffentlich ist der bald wieder weg oder die bald wieder weg. Gott von ganzem Herzen geliebt, dass er mir wieder bei der Liebe, bei dem ersten Gebot, dem Herrn nachgefolgt, in sexueller Reinheit gelebt. Das sind ja alle Dinge, die uns die Bibel sagt, das Evangelium verkündigt. Alles Gebote aus der Schrift, Gebote und Dinge, wo wir einfach sehen müssen, ja, die hängen mit den 10 Geboten zusammen, aber wir müssen sagen, da haben wir versagt und da muss ich mich natürlich mit einnehmen. Ich habe auch 21 Jahre meines Lebens, 20 oder 21, ohne Gott gelebt, habe mich nicht für Gott interessiert, habe mich lustig gemacht über Menschen, die glauben. Ja, wenn irgendwelche Gläubige kamen und von Gott erzählen wollten, dann hat mir das Spaß gemacht. Es gab Situationen, wo ich gesagt habe, ich bin Satanist und habe mich richtig gefreut, wie die schockiert waren. Ja, so ohne Gott gelebt. Manche sagen, okay, ich bin religiös von klein auf. Ja, ich tue jeden Tag ein gutes Werk oder fast jeden Tag oder vielleicht auch nur einmal pro Woche. Schau mir mal die guten Werke an. Im Alten Testament sagt uns Salomo, in Prediger 7, Vers 20, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Also sogar die Werke, ja, wo wir jemanden helfen, wo wir vielleicht wirklich für jemanden da sind, auch die sind mit unserer Sündhaftigkeit behaftet. Und wie oft hören wir, wenn jemand sehr hilfsbereit ist, vielleicht für eine Hilfsorganisation arbeitet, wie viel sich viele darauf einbilden, dass sie so hilfsbereit sind. Da sieht man wieder, man findet Selbstverwirklichung in diesen Aufgaben. Es ist auch mit Egoismus geprägt. Die Frage ist also, wir haben hier diesen heiligen Gott. Gott ist absolut heilig, vollkommen, gerecht. Er ist gut. Er ist wirklich gut. Er ist wirklich heilig. Aber warum gibt er uns Gebote, die kein Mensch halten kann? Warum gibt er uns diese Gebote? Warum gibt er uns das Gesetz? Die Bibel sagt uns ganz klar, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir sollen durch die Gebote Gottes, durch das Gesetz Gottes erkennen, dass wir Sünder sind. Die Bibel sagt, wenn die Bibel nicht sagen würde, du sollst nicht begehren, dann wüssten wir gar nicht, dass das Sünde ist. Wir sollen also einen Spiegel vorgehalten bekommen durch die Bibel und dieser Spiegel zeigt uns, wie wir sind. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch in der Bibel zu lesen. Als ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, begann ein Prozess und Gott begann zu wirken an meinem Herzen und ich erkannte mehr und mehr, dass es Dinge in meinem Leben gab, die nicht in Ordnung waren, die Gott missfallen haben, wo ich andere wirklich auch verletzt habe, ja, wo ich nicht nach Gott gefragt habe und all diese Dinge und dass ich schon gar nicht mit ganzem Herzen Gott lieb und meinen Nächsten wie mich selbst. Und all das zeigt auf, dass die Menschen wirklich krank sind, ja, dass die Menschen sich nicht eignen, in der Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott zu sein, diesem wunderbaren Land zu sein. Und so hat dieser Junge auch gesagt, er hat gehört von diesem wunderbaren Land, aber ihm war klar geworden, er eignet sich dafür nicht. Er eignet sich nicht für diese Heiligkeit Gottes. Da könnte er nicht bestehen. Diese Sünde des Menschen passt einfach nicht zusammen mit dieser Heiligkeit Gottes. Und wir haben vorher auch schon gehört, Uli hat den Vers vorgelesen, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und wir lesen davon tatsächlich in der Bibel, nur heutzutage hört man das nicht mehr so gerne. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt mir voll Spaß macht, über die Verdammnis zu reden. Ja, es ist ja nicht so, dass man irgendjemanden das wünscht, sondern das, was man sich wünscht, ist, dass alle gerettet werden. Ja, dass alle zum Herrn Jesus finden. In dem gleichen Kapitel, nämlich Offenbarung 21, das wir vorher gelesen haben, wo es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, dort lesen wir auch Folgendes. In Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Also die Bibel spricht hier von dieser unangenehmen Wahrheit, von dem zweiten Tod. Und ihr habt sicher schon gehört, das Evangelium ist die frohe Botschaft. Nur die Frage ist, warum ist diese Botschaft frohmachend, wenn hier von dem zweiten Tod gesprochen wird? Und warum überhaupt von dem zweiten Tod? Die Bibel spricht davon, dass die Menschen geistlich tot sind. Jesus sagt zum Beispiel, lass die Toten ihre Toten begraben. Geistlich tot heißt getrennt von Gott, nicht ein Leben mit Gott führen, nicht in der Gemeinschaft mit Gott wandelt, nicht ihm nachfolgend. Das ist diese Trennung von Gott, das kommt vom Sündenfall her und das zieht sich praktisch durch die Menschheit durch. Wenn wir die Menschheit allgemein betrachten, müssen wir zugeben, die Menschheit hat versagt. Schauen wir die Ungerechtigkeit an auf dieser Welt. Nur ist es so, laut Umfragen denken die meisten Menschen, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Ja, die Welt ist böse, die Welt ist schlecht, da stimmen viele zu. Ja, schauen wir die Kriege an. Aber gut, dass ich besser bin als der Durchschnitt. Und da sagt Jesus auch ganz klar, das ist Heuchelei. Er spricht von einem Pharisäer, der zum Tempel kommt und der betet und er sagt, danke Gott, dass ich besser bin als dieser Zöllner da, dass ich besser bin als diese anderen Menschen, die nicht beten und die nicht fasten und so weiter. Und dann kommt der Zöllner auch zum Tempel, traut sich kaum, den Blick zu erheben und schlägt sich an die Brust und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja, der Zöllner, der wusste, er ist wirklich ein Sünder und er hat nicht gedacht, ich bin besser als die anderen Menschen, sondern er dachte, ich habe es kaum verdient, hier zum Tempel zu kommen und er sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das ist die Haltung, die richtig ist, die Haltung, die letztendlich zum Heil führt, sagt uns die Bibel. Nicht zu denken, man ist besser, sondern zu wissen, man hat viel versagt. Wenn wir uns vergleichen mit diesem heiligen Maßstab Gottes, dann können wir nicht bestehen vor Gott. Das ist also die Krankheit, das Grundproblem der Menschheit. Und wenn es eine Krankheit ist, müssen wir uns fragen, was ist die Medizin? Ja, wenn jemand wirklich krank ist und es gibt eine Medizin für die Krankheit, dann muss er genau diese Medizin nehmen. Dann kann er nicht sagen, ich nehme jetzt irgendeine andere Medizin, irgendeine Tablette, egal welche es ist, die hole ich aus dem Schrank und nehme die und werde schon wieder gesund. Nein, dann muss er die richtige Medizin nehmen. Und so sagt uns die Bibel, das Grundproblem der Menschheit ist die Sündenkrankheit. Und für diese Krankheit gibt es nur eine Medizin und das ist das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Dieses Erlösungswerk wurde schon angekündigt im Alten Testament. 700 Jahre bevor Jesus gekommen ist, heißt es in Jesaja 53, Verse 4 bis 5. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das war angekündigt und in diesem Kapitel Jesaja 53 werden viele Details über das Leiden und Sterben des Herrn Jesus vorausgesagt, wie er begraben werden würde und andere Dinge, also Details, auf die er nachher selbst keinen Einfluss hatte und wo wir sehen, es war vorhergesagt. Und nicht nur diese Stelle, sondern viele andere Bibelstellen sagen uns, das Leiden und das Sterben des Herrn voraus und auch sein Dienst und viele andere Dinge. Und da sehen wir wieder, dieses Wort ist inspiriert. Und so viele Prophetien haben wir hier, wie wir es in keinem anderen Buch der Welt haben. Und im Vergleich zu anderen Büchern der Welt sind diese Prophetien exakt und genau. Nicht wie Nostradamus, der irgendwas beschreibt, was man auf x Sachen deuten kann, sondern die biblischen Prophetien sind mit Details, sodass sie auch wirklich überprüfbar sind. Nun, diese beiden Stellen zeigen uns die große, unverdiente Liebe des Herrn Jesus auf. Wir haben vorher schon gehört, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn wir zurückgehen, ich hatte vorher schon aus dem Römerbrief vorgelesen, dann lesen wir da Folgendes in Römer 3 ab Vers 23. Erstmal in 23 den Vers, den wir schon gesehen haben, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und jetzt geht es an dieser Stelle weiter, so dass sie gerechtfertigt werden, ohne Verdienst durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Also wir sehen hier, der Mensch verfehlt von Natur aus das Ziel und weil er diese hohen Maßstäbe nicht einhalten kann, ist es niemals möglich, dass ein Mensch sich durch Werke den Himmel verdient. Das geht nicht. Wir hatten gesehen, die besten Werke sind mit Sünde behaftet. Das heißt, wenn wir uns sogar eine Waage vorstellen, wie wir sie ja in vielen Religionen haben, wir haben auf der einen Seite die Sünden, auf der anderen Seite die guten Werke und in vielen Religionen ist die Aussage, wenn die Werke am Ende überwiegen, dann kommt man in den Himmel, die guten Werke. Wenn aber die Sünde überwiegt, dann wird man verdammt. Die Bibel sagt uns, dass die Werke eben schon mit Sünde behaftet sind. Deswegen müssen wir alles auf die eine Seite legen und Gutes auf der anderen Seite haben wir nichts. Nichts, was gut ist in dem Sinne, dass es taugt, um uns eine Eintrittskarte für den Himmel zu erwirken. Im relativen Sinn tun die Menschen natürlich schon Gutes. Das hatte ich ja schon gesagt. Ja, wenn man jemandem hilft, der krank ist, dann ist das für diesen Menschen gut. aber das ist nicht ein gutes Werk, durch das wir uns den Himmel verdienen können, da auch dieses Werk voller Unvollkommenheit ist. Und das müssen wir einfach betrachten. Und deswegen kann die Errettung nur ein Geschenk sein, nur aus Gnade sein, ein freies, ein kostenloses Geschenk. Deswegen heißt es hier, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also ohne Verdienst. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also Jesus Christus ist das Sühnopfer. Er ist genau deswegen in diese Welt gekommen. Er ist gekommen, um zu leiden und zu sterben, um dieses Erlösungswerk zu vollbringen. Er ist nicht gekommen in erster Linie, um uns zu sagen, wie können wir besser leben? Wie können wir besser miteinander auskommen? Das war nicht das Hauptziel seines Kommens, sondern das Hauptziel war, zu leiden und das Erlösungswerk zu erwirken. Und wir lesen hier, es wird wirksam durch den Glauben an sein Blut. Es ist nicht so, dass automatisch alle die Vergebung bekommen, sondern wir werden aufgefordert, dieses Geschenk im Glauben anzunehmen, zu Jesus zu kommen und anzuerkennen, dass wir Sünder sind, dass wir Erlösung brauchen und dass wir dieses Geschenk der Gnade annehmen wollen im Glauben. Das sagt uns die Bibel. Und so kommen wir in den Genuss dieses Erlösungswerkes. Und allein durch dieses Erlösungswerk haben wir den Zutritt zum Himmel, zu diesem wunderbaren Land. Weil in dem Moment, wo wir an das Evangelium glauben, wo wir darauf vertrauen, wird unsere Sünde abgewaschen. Wir werden rein, wir werden frei von der Sünde und dann sind wir passend für den Himmel. Mit unserer Sünde sind wir unpassend für den Himmel und können nicht in den Himmel eingehen, aber so werden wir passend gemacht. Wir bekommen eine neue Gerechtigkeit, ein neues Gewand. Wir werden neu gemacht und sind gerecht in Gottes Augen. Das heißt nicht, dass wir dann nicht mehr sündigen. Es heißt aber sehr wohl, dass wir uns in einem Prozess der Nachfolge befinden und dass der Herr beständig an unseren Herzen wirkt, sodass wir verändert werden und dass wir ja Sünde überwinden. Nie bis zu dem Punkt, wo wir Vollkommenheit erreichen, die werden wir erst in der Ewigkeit haben, aber schon so, dass es sichtbar ist für andere, das Leben dieses Menschen ist neu geworden, das Leben von Georg ist neu geworden, das Leben von Uli ist neu geworden. Und das ist, beim einen geht das schneller, beim anderen langsamer. Beim einen dauert es sehr lang, bis eine Veränderung sichtbar ist. Beim anderen geht es von einem Tag auf den anderen. Ist er nicht mehr wiederzuerkennen, fragt man sich, wer ist das eigentlich? Den kenne ich doch gar nicht. Die Bibel sagt uns das in einem weiteren Bibelvers, dass jemand, der zum Glauben gekommen ist, zu einem Botschafter Gottes wird. Er ist Botschafter Gottes, heißt es, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, das sagt uns die Bibel, dass jeder Gläubige ein Botschafter ist. Und es ist auch logisch, wenn man erkannt hat, dass es kostenlos die Errettung gibt, den Himmel gibt, dass es ein Geschenk ist, das wir nur im Glauben annehmen sollen, dass wir es uns nicht verdienen müssen und können. Und das aber, wenn uns das gleichgültig ist, wenn wir es ablehnen, wenn wir es nicht haben wollen, dass dann eben das Gericht kommt, ist es logisch, dass man das weitergeben möchte. Also man soll es nicht nur tun, sondern man möchte es auch tun. Es ist nicht so, man kennt es ja von Zeugen Jehovas, die müssen dann Strichlisten machen, die gehen von Haus zu Haus und schreiben auf, wie vielen Menschen sie jetzt irgendwie was gesagt haben, was natürlich auch nicht das Evangelium ist und dass es eine schlimme Pflicht ist, dass man das weitersagen muss, sondern in Wirklichkeit ist es so, man ist verändert worden, man hat ein neues Leben bekommen, man hat Vergebung umsonst geschenkt bekommen und dann hat man innerlich den Wunsch, das allen zu sagen, Leute, es gibt Heil, es gibt Rettung, es gibt das ewige Leben umsonst, lasst euch versöhnen mit Gott. Und so ist es natürlich auch für mich, wenn ich jetzt heute das Wort weitergebe, auch meine Aufgabe, dieses Wort weiterzugeben und euch zuzurufen als denjenigen, die Christus noch nicht kennen, die noch nicht zu ihm gekommen sind, euch zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott, kommt zu Christus. Die Bibel sagt auch, dass es nicht zum Beispiel an meiner Überredungskunst liegt, dass jemand zu Christus kommt, sondern dass der Heilige Geist überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Also mein Gebet auch in der Vorbereitung für diese Predigt war, dass Gott wirkt bei euch, bei denjenigen, die jetzt Christus noch nicht kennen. Vielleicht habt ihr schon viel gehört. Vielleicht, ja, gibt es irgendwas, was euch hindert, daran zu ihm zu kommen. Und so rufe ich euch zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist ja auch der Wunsch von Uli und Georg, dass alle Menschen, die ihnen nahestehen und auch die, mit denen sie sonst vielleicht zu tun haben, dass sie Christus erkennen mögen. Und ich bin sicher, sie haben für euch gebetet, für eure Seelen gebetet und gerungen. Und so ist das auch die Botschaft durch die Taufe. Durch die Taufe wollen sie natürlich bezeugen, dass sie Jesus jetzt nachfolgen wollen. Aber sie haben auch eine Nachricht an euch, an die Angehörigen, Freunde, wer auch immer, nämlich, dass sie wünschen, dass auch ihr das erkennt. Und das nicht in irgendeiner Weise aus Zwang oder dass sie euch das über den Schädel hauen wollen, sondern in der Hoffnung, dass Gott das Herz öffnet, dass Gott wirkt. Und deswegen, ja, möchte auch ich euch zurufen, kommt zu Christus, kommt zu Jesus, überlegt euch, was er für euch getan hat, wie er am Kreuz hing, wie er für euch litt. Und da geht es um ihn, da geht es nicht um mich, sondern wirklich um Jesus Christus. Ja, wenn ihr an dieses Leiden denkt, es war nicht irgendein Leiden, sondern es ist für euch geschehen, aus Liebe zu euch. Und es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben für den anderen lässt. Er hat das wirklich für euch getan. Und ja, so ist es wichtig, dass ihr diesen Ruf hört, dass ihr in die Arme des Erlösers kommt. Der Herr selbst hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es heißt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und das ist das Wichtige. Niemand bildet sich ein, über den anderen zu stehen oder was Besseres zu sein, sondern wir sind uns dessen bewusst, wir sind begnadigte Sünder, die umsonst Vergebung geschenkt bekommen haben, die eigentlich Gericht verdient hätten. Und Jesus aber war bereit, das Gericht an unserer Stelle zu tragen. Und wir haben den Vers vorher schon gehört, Matthäus 11, Verse 28 bis 30, wo Jesus Folgendes sagt, wo Jesus selbst die Menschen zu sich ruft. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es kann jetzt natürlich sein, dass ihr sagt, ja, hört sich alles ganz gut an, aber ich habe nicht erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe das einfach nicht erkannt, was soll ich tun? Und da gibt es natürlich durchaus etwas, was man tun kann. Man kann zum einen Gott bitten, Herr, zeig mir auf, wirke an meinem Herzen, dass ich erkenne, dass ich Erlösung brauche, dass ich ein Sünder bin. Und man kann das Wort lesen, auch unter Gebet, auch dem Herrn sagen, Herr, wirke du, zeig mir, ob diese Dinge stimmen, ob das wahr ist, dass es wirklich so schlimm um mich steht, dass ich ein Sünder bin und dass ich Vergebung brauche. Und Jesus selbst hat gesagt, wer sucht, wer findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Es ist also nicht so, dass man dann einfach nichts tun kann und sagen, ich habe es halt nicht erkannt, sondern man kann suchen, man kann ringen. Der Herr sagt, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Ja, all das haben Uli und Georg erfahren und wollen das heute bezeugen. Sie bezeugen eben, dass sie ewiges Leben bekommen haben. Sie bezeugen, dass sie auf dem Weg sind in dieses wunderbare Land, in die Ewigkeit, dass sie dem Herrn treu nachfolgen wollen bis zum Tod, bis sie heimgehen zu ihm und natürlich auch, dass es ihr Wunsch ist, dass andere das noch erkennen, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott, dass sie dieses kostenlose Angebot annehmen und sich retten lassen. Und da möchte ich euch auch sagen, ich freue mich, dass ihr diesen Weg gehen wollt, dass ihr den Mut habt, auch ja, das durch die Taufe zu bezeugen, dass ihr zum Herrn finden durftet. Und ich möchte euch Gottes Segen wünschen, ja, dass ihr wirklich dem Herrn nachfolgt, dass er euch Freude schenkt in der Nachfolge, dass ihr ihm dienen dürft, dass ihr er so auch den anderen dienen dürft und dass er euch wirklich hilft, Gott immer mehr zu lieben, von Herzen zu lieben und auch euren Nächsten wie euch selbst, ja, dass ihr in dieser herzlichen Liebe, in dieser herzlichen Liebe Jesu Christi wachsen dürft, ja, zu der ihr berufen worden seid. In diesem Sinne, Gottes Segen und viel Gnade. Danke.
Lasst uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir für alles, was wir jetzt gehört haben aus deinem Wort. Ich möchte dich bitten für uns alle, dass wir das Gehörte auch behalten können, dass es in uns bleibt. Ja, dass der Same, der jetzt auch ausgestreut wurde, dass er aufwächst, dass er ja Frucht bringt, dass er Glauben bewirkt, dass er Wachstum bewirkt. Und hab Dank, dass wir auch da von dir abhängig sind und dass wir uns dir anbefehlen dürfen, dass du das schenkst. Und ja, so möchte ich dich jetzt auch bitten für diesen Tag noch, alles was vor uns liegt, auch nachher die Taufe am See, dass du da Gelingen schenkst und dass du auch ja alle, die jetzt nicht mehr dabei sein können, dass du jeden Einzelnen segnest, auch für die kommende Woche. Hab Dank, dass wir uns dir anbefehlen dürfen, dem treuen Hirten unserer Seelen, und wir möchten dir einfach Dank sagen für alles. Amen.